Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Christiane Florin. Guten Tag. Mehrmals im Jahr verlegen wir die Sendung Streitkultur ins Foyer der Berliner Philharmonie. Dann beteiligen wir uns am philharmonischen Diskurs. Das ist eine Gesprächsreihe in diesem Konzerthaus. Am Mittwoch war es wieder soweit. Zwei Gäste, die Schriftstellerin Kerstin Hensel und der Philosoph Dieter Thomae, haben über Heldinnen und Helden diskutiert. Und damit übergebe ich das Wort an mich selbst ins Foyer der Berliner Philharmonie.
Herzlich willkommen zu diesem philharmonischen Diskurs. Es ist der erste in der neuen Spielzeit. Und wir haben auch das Thema dieser Spielzeit als Thema unserer Diskussion. Es geht um Helden, Heldinnen und Helden, Heroes. Nun lässt sich das Wort Held eigentlich kaum ohne ironische Brechung oder ohne Relativierung aussprechen. Wer sagt schon noch zu jemandem, boah, was bist du für ein Held? Oder um aus Wagners Werk zu zitieren, Heil Siegfried, teurer Held. Naja, ist ja auch verbrannt. Lange waren Kriege Geburtsstunden des Heldentums. Da uns die Kriege jetzt so nah gerückt sind, zeitlich, örtlich, Angriffskrieg gegen die Ukraine, Angriffskrieg Russlands, dann der Terrorangriff auf Israel durch die Hamas jetzt in jüngster Zeit. Also Kriege produzieren doch zu viel Leid, um da noch von einer Geburtsstunde des Heldenhaften zu sprechen. Aber es gibt die stillen Heldinnen und Helden, die Alltagsheldinnen und Helden. So ist vielleicht das Heldentum heute noch vermittelbar. Aber das Große, das ist so etwas abgeschmackt, wahrscheinlich auch zu männlich. Ja, also die Zeit der Heldenreise scheint vorbei. In der Literatur, in der Kunst, im Film, im Kino. Vielleicht nicht, aber doch im richtigen Leben. Das ist zumindest eine Arbeitshypothese des heutigen Abends. Brauchen wir Heldinnen und Helden? Ist das ein Verlust, wenn die Heldenreise vorbei ist? Oder gewinnen wir vielleicht etwas? Also brauchen wir Heldinnen und Helden? Das ist das Thema des heutigen Abends. Und darüber diskutieren Kerstin Hensel. Sie ist Schriftstellerin, Poetin, Poetessa und seit über 20 Jahren Professorin an der Hochschule Ernst Busch hier in Berlin. Ihre jüngsten Bücher sind die Novelle Federspiel und der Gedichtband Cinderella räumt auf. Und sie hat, bevor sie literarisch tätig wurde, einen Beruf gelernt, der oft mit dem stillen Heldentum verbunden wird. Erst recht seit der Corona-Pandemie. Sie ist nämlich Krankenschwester gewesen. Geboren wurde sie in Chemnitz, als das noch Karl-Marx-Stadt hieß. Herzlich willkommen, Frau Hensel. Und ich begrüße Dieter Thomae. Er ist eigentlich der Fragengeber dieses Abends. Warum, erkläre ich gleich. Er ist frisch emeritierter Professor für Philosophie an der Universität St. Gallen in der Schweiz. Und bevor er eine universitäre Karriere startete, waren Sie ein Kollege von mir. Sie waren Journalist und Redakteur. Er hat viele Bücher geschrieben und zwei tragen die Helden im Titel. Das eine, Väter, eine moderne Heldengeschichte. Und 2019 erschienen, und darauf spielt der heutige Abend ja auch an, Warum Demokratien Helden brauchen, heißt das. Sie sind in Heidelberg geboren. Herzlich willkommen, Herr Thomae. Als Radioredakteurin, als Radiomoderatorin sind Sie natürlich Heldin des Zeitmanagements. Und in dieser Sendung ist es üblich, dass die Positionen mit einem kurzen Statement formuliert werden. Eine Minute. Also, Herr Thomae, Sie sind der Ansicht, wir brauchen Heldinnen und Helden. 60 Sekunden, warum?
Man sagt, Helden, Heldinnen seien toxisch. Man sagt, die seien einfach nur als Krieger und als Machos vorstellbar. Ich glaube, wir müssen die Helden gegen diese Schublade verteidigen, aus dieser Schublade rausziehen. Die Idee, dass wir in einer postheroischen Gesellschaft leben würden, ist eine Lebenslüge von uns. Es ist nicht alles so friedlich. Es ist auch nicht so, dass wir darauf verzichten können, dass Menschen über sich hinauswachsen, sich in Gefahr begeben, sich für eine große Sache einsetzen. Und es ist nicht selbstverständlich, dass jeder das automatisch so tut. Held ist ein Kontrastwort und passt zu denen, die über sich hinauswachsen. Und solche Leute brauchen wir. Nicht unbedingt wegen des Krieges, sondern wegen der Demokratie auch.
Frau Hensel, brauchen wir Heldinnen und Helden?
Zunächst müsste geklärt werden, was wir unter Helden verstehen erstmal. Der Begriff ist ja kontaminiert und gleichzeitig inflationiert im Gebrauch. Ich behaupte, wir brauchen heute keine Helden im traditionellen Sinne furchtloser Recken, da solche per se antidemokratisch oder so asozial sind. Sie machen nämlich alles allein und verkörpern nicht die Kraft der Gesellschaft. Ich meide den Begriff Held und sage, je nach Situation haben wir heute zwei Arten außergewöhnlicher Menschen nötig. Erstens den frei denkenden, selbstbewussten, empathischen und toleranten, der offensiv und mit Einsatz aller seiner Fähigkeiten Verantwortung für mehr als nur sich selbst übernimmt, um die Zivilgesellschaft im humanen Sinne mitzugestalten, und zwar ohne auf die Uhr zu gucken und auf die Ehre. Zweitens bräuchten wir Menschen mit einer anderen Art von Courage, nämlich solche, die in unserer wirtschaftlich, militärisch und bigott überdrehten Zeit auch mal gebieten, innezuhalten, zu reflektieren, abzuwägen und die Stopp, so geht's nicht weiter, sagen. Und die vielleicht auch manchmal die Frage nach dem Scheitern stellen. Menschen also, die eher Anstand als Heldenmut zeigen.
Herr Thome, da könnten Sie doch zumindest beim ersten Punkt, glaube ich, zustimmen. Warum muss es unbedingt das Wort Held, Heldin sein für Sie?
Ja, also ich hänge nicht so sehr an dem Wort Held, sondern an den Inhalten, die mit dem Helden verbunden sind. Mir geht es da so ein bisschen wie jemanden, der sich fragt, okay, da hat was 4 Räder, eine Motorhaube, Türen, ein Dach, aber ich will es nicht Auto nennen. Was soll das? Wenn es all diese Eigenschaften aufweist, dann sollte man diese Person, die sich in Gefahr begibt, die sich für eine große Sache einsetzt, eine idealerweise gute Sache, dann sollte man eine solche Person auch mit dem Namen versehen, der sich dafür eingebürgert hat. Und das ist eben der Name des Helden. Ich verstehe die Reserviertheit. Ich sehe, dass die in Deutschland viel stärker ist als zum Beispiel in Frankreich und in den USA. Das hat mit dem Kaputtmachen Deutschlands zu tun, was Deutschland im 20. Jahrhundert betrieben hat und damit, dass wir halt nicht auf eine erfolgreiche Revolution zurückblicken können und auch nicht auf die Bürgerrechtsbewegung in den USA zum Beispiel, wo natürlich reihenweise Figuren auftraten, bei denen es uns nicht irgendwie in der Zunge bremst, wenn wir die als Helden bezeichnen. Also ich denke, das ist zum Teil auch so eine Art deutsche Borniertheit, dass man so wahnsinnig auf Berührungsängste anspringt bei diesem Wort Held. Aber wenn wir uns einig werden damit, dass Menschen sich in Gefahr begeben, dass sie dann sich für eine gute Sache einsetzen, dann ist schon viel gewonnen. Denn natürlich ist es so, dass die in unserer Gesellschaft solche Personen nicht selbstverständlich sind. Also ich glaube, die Sache mit der Inflationierung hat ihre Grenzen, weil nicht jeder, der sieht, dass da ein Kind ertrinkt, reinspringt. So einfach. Und die es tun, die heben sich ab. Also insofern denke ich, man sollte sich nicht in die Tasche lügen und denken, wir seien alle automatisch mit all den Eigenschaften ausgestattet. Held ist schon eben, wie gesagt, ein Kontrastwort.
Frau Hensel, deutsch borniert, hat er jetzt gerade gesagt. Ziehen Sie sich den Schuh an?
Ich persönlich ziehe mir den Schuh nicht an, aber Sie haben natürlich recht. Klar, ich würde es aber nicht deutsch borniert sagen, sondern es ist einfach im Laufe der Zeit, es ist sozusagen im ersten Moment, wenn man das Wort Held sagt, so ein Punkt, wo ganz viele aufschreien innerlich und sagen, um Gottes Willen, da ist wirklich noch dieses alte Bild des kriegsführenden, männlichen und draufschlagenden oder alles eroberten oder alles rettenden Helden drin. Und es bedarf ja ein großes Nachdenken, wirklich im Sinne, um diesen Begriff zu brechen oder zu relativieren oder einfach mal aufzuschlüsseln in die vielen Arten von Helden, die es gibt. Also ich würde es jetzt nicht mit Borniertheit versetzen, sondern einfach, es ist ein Prozess. Also darüber können wir heute, oder reden wir ja auch, das ist ja auch gut, finde ich. Und dann, aber ich finde schon, dass die Inflationierung dieses Begriffes eine große Rolle spielt, weil ja heute im allgemeinen Bewusstsein oder auch in der Werbung, wo auch immer, der Begriff Held in allem Möglichen vorkommt, was mit Heldentum oder mit Heldenhaftigkeit nur wirklich nicht das Geringste zu tun hat. Das Letzte, was ich gelesen habe, waren Windelhelden. Und Küchenhelden, also
Lieferheld fällt mir noch ein.
Lieferheld. Ne? Ja. Schwachsinn, es hat mit diesem Begriff wirklich nichts zu tun.
Aber es ist ja eine ironische Brechung eigentlich, das ist ja nicht der muskelbepackte.
Aber wo hört die Ironie auf, weil es nämlich sich dermaßen fortsetzt, ne?
Ich glaube nicht, dass es eine ironische Brechung ist beim Lieferheld. Ich glaube, die versuchen so eine Art Schrumpfpotenzial irgendwie für ihre Werbung zu nutzen. Ich bin da völlig ihrer Meinung. Ich halte es natürlich auch total für Schwachsinn, diesen Begriff so zu inflationieren. Aus meiner Sicht steckt dahinter die Angst, dass da eben dieses herausgehobene dann doch erhalten bleibt, die moralische Aufladung erhalten bleibt. Und je mehr man den Ausleiher, desto kompatibler wird er in unserer Gesellschaft. Aber da geben wir eben auch was aus der Hand, was dann auf der anderen Seite im Kino wieder gesucht wird von den Leuten, die in die ganzen Superheldenfilme gehen. Und was übrigens auch von Kindern gesucht wird. Interessanterweise sind Kinder diejenigen, denen man am ehesten zubilligt, dass es für sie Helden gibt. Die Frage ist, ob wir dann sagen sollten, okay, das ist halt ein Zeichen der Unreife, oder ob wir es mit Nietzsche halten sollten, wirf den Helden in deiner Seele nicht weg und bleib besser, werd besser jung oder bleib jung. Vielleicht sollte man gar nicht so sehr ankommen im Erwachsenenleben, sondern aufrührbar bleiben. Und dann gibt es auch diese Vorstellung, dass man über sich hinauswachsen kann, die Kindern ganz vertraut ist.
Frau Hensel, Sie sind selber, entnahm ich Ihre Kolumne in Deutschlandfunk Kultur, Sie sind selber als Heldin bezeichnet worden, weil Sie sich in der DDR nicht angepasst haben, weil Sie den Mund aufgemacht haben. Andere haben Sie als Heldin bezeichnet, Sie haben es dann zurückgewiesen. Wie reagieren denn dann diejenigen, die Ihnen ja damit ein Kompliment machen wollen?
Das Erlebnis, was ich vielleicht erzählen kann jetzt in diesem Zusammenhang, das hat eher damit zu tun, was Herr Thome vorhin auch erwähnt hat, dass ja der Begriff des Helden ist ja erstmal etwas, dass jemand über sich hinaus ist, also dass jemand etwas macht, was nicht der Norm entspricht, was nicht jeder kann, auch nicht jeder machen muss, auch nicht jeder machen will. Also man macht eine Tat, möglichst für die Gesellschaft, möglichst etwas Gutes tun, was sozusagen über das hinausgeht.
Und so. Womit man was riskiert.
Und womit man was riskiert. Man begibt sich in eine Gefahr in der Regel. Und jetzt gibt es ja so Berufe. Ich gehe auf meinen Beruf der Krankenschwester zurück. Es gibt aber auch den Feuerwehrmann noch viel mehr. Und was weiß ich alles, alle, die von Berufswegen Situationen ausgesetzt sind, die das Heldentum eigentlich in sich tragen. Aber es sind keine Helden, finde ich, weil sie das und wollen es meistens auch überhaupt nicht so genannt haben, ihren Beruf, weil es ihr Beruf ist. Das haben sie gelernt, das wissen sie. In dem Moment, wo ich diesen Beruf mache, ist das meine Pflicht. Ich muss das machen. Ja? Und ein Held wäre für mich einer, der das nicht kein Berufsheld ist, sondern der das aus, ob jetzt aus einer Affektreaktion oder spontan oder weil er eben so ist, wie er ist, oder weil er schlichtweg mutig und gut ist. Dann gehe ich auch in den Begriff Held mit. Ich bin ja nicht jemand, der sagt, niemals das Wort Held, um Gottes Willen. Also, und das würde ich unterscheiden. Mhm. Weil wenn ich was getan habe, zum Beispiel also jemanden aus Gefahr gerettet habe oder in einer extrem schwierigen gesundheitlichen Situation Stunde um Stunde, Tag um Tag bei ihm war und ihn gepflegt und gemacht habe, bis man selbst fast zusammengebrochen ist, sagt die Umgebung, Mensch, du bist ja ein richtiger Held. Und sage, nee, weil mein menschliches Gefühl für Menschen ist so, dass ich es machen will. Nicht als Selbstaufgabe, sondern es gehört für mich zum Menschsein dazu, sich in dieser Situation so und so zu verhalten. Wie gesagt, das ist ja nicht, was jeder kann. Und ich würde auch niemanden verachten, der sagt, ich habe Schiss, ich mache das nicht. Völlig in Ordnung.
Und der Begriff des stillen Helden, der stillen Heldin oder das Klatschen für Krankenschwestern und Krankenpfleger während der Pandemie, wie fanden Sie das?
Naja, albern. Also fast regelrecht ein bisschen zynisch. Ja, also weil das ja nur das wirklich nichts mit Heldentum zu tun hat, sondern ja, es ist ja fast, kann man sagen, dass das Heldentum was mit Staatsversagen zu tun hat in dem Moment, wo den Krankenschwestern applaudiert wird, statt quasi ganz andere Dinge zu tun oder zu ändern.
Herr Thome, Sie haben die Demokratie in den Titel Ihres Buches genommen. 2019, jetzt sind wir 4 Jahre weiter in der Krise der Demokratie, würde ich mal sagen, auch angesichts der aktuellen Wahlergebnisse. Sehen Sie die Demokratie in Gefahr?
Also wenn ich jetzt Nein sagen würde, würde ich, glaube ich, ziemlich weltfremd wirken. Ich sehe sie in Gefahr. Ich sah sie damals auch schon in Gefahr. Und zwar, weil das Unheimliche im Moment eben ist, dass es nicht nur die übliche Bedrohung durch autokratische und diktatorische Regimes von außen gibt, sondern so eine Art Bedrohung von innen, so ein schleichender Zerfall, der am markantesten in den USA stattgefunden hat. Man muss sich mal einfach nur an den Sturm aufs Kapitol erinnern. Ich meine, man stelle sich das mal mit dem Reichstag vor und dann auch noch mit einem Bundeskanzler, der sozusagen hinter der Kampagne steckt. Also da ist natürlich die Demokratie in der Krise. Und ich glaube, wenn wir jetzt anfangen zu sortieren, an welchen Stellen sind da Helden gefragt, dann ist das eben auch eine Chance, nicht automatisch an das zu denken, was dann eben unweigerlich wieder am nächsten ist. Ja, wenn der Feind kommt, muss man die Waffe in die Hand nehmen. Es gibt Leute, die sich in Gefahr bringen und andere töten. Die sind für mich vielleicht Helden, aber sicher Helden zweiter Klasse im Vergleich zu denen, die sich in Gefahr bringen, um andere zu retten. Und das tun typischerweise Soldaten nicht, jedenfalls nicht in erster Linie. Um jetzt auf diese innere Zerrüttung zu kommen mit der Demokratie. Ich denke da eben, dass Frau Hensel absolut auf den Punkt das gebracht hat mit der Frage der Pflicht. Also wenn man seine Pflicht erfüllt, auch meinetwegen als Bergretter oder sowas, dann ist es Teil der Jobbeschreibung, dass man sich in Gefahr begibt. Aber es gibt dann eben Auslegebedarf. Also mir ist unvergesslich, und das geht dann eher auf die Zeit vor Corona zurück, dass eine bayerische Bürgermeisterin einfach weitergemacht hat, als sie da Flüchtlinge aufnahm in ihrem kleinen Dorf. Und sie bekam Katzenkot, der ziemlich stinkt, wie die meisten von uns wissen, mit der Post. Auto wurde zerkratzt. Die Kinder wurden auf dem Fußweg zur Schule angepöbelt. Die Reifen wurden zerschnitten. Und sie hat weitergemacht. Sie hat gesagt, was viele nicht so gesagt hätten, ich lasse mich aus diesem Amt nicht vertreiben von diesen Leuten. Und sie hat, vielleicht könnte man sagen, einfach nur ihre Pflicht erfüllt. Ich würde in dem Moment sagen, naja, andere sind vielleicht dann, und es ist ja auch so, zurückgetreten, weil sie gesagt haben, sie können das nicht mehr sich zumuten. Und sie hat durchgehalten und sie hat gesagt, ihr kriegt mich nicht klein. Und das ist für mich ein stiller Held, aber auf jeden ein Gelegenheitsheld. Auch keiner, der meinetwegen in die Geschichtsbücher ganz oben eingeht, aber doch eine Heldin.
Frau Hensel, überzeugt Sie das? Passen Heldentum und Demokratie zusammen?
Naja, das Wort Heldentum klingt schon wieder so hoch, ne? So, also Helden haben ja wirklich was mit oben sein zu tun und auf dem Sockel stehen und von da oben eigentlich auch gar nicht mehr, für mein Gefühl, wie eine Maske auf, so die klassischen, und die man nicht reingucken kann. Und diese Beispiele, die ja Couragiertheit sind, ne? Also Zivilcourage, halte ich für ein unglaublich wichtiges Moment in jeder Gesellschaft, dass man, das sind für meinen inneren Begriffen, sind das Helden, ob sie stille Helden sind, vielleicht sind sie gar nicht so still, wie sie sind, sie werden nur nicht berühmt werden und also sie werden nicht da oben stehen. Und ich weiß nicht, wie viele, die kriegt den Katzenkot, aber vielleicht gibt es eben auch Leute, die sagen, genau so muss man es eigentlich machen. Die gibt's ja auch. Wen sieht man als Held und wer sieht jemanden als Held? Das ist ja auch wichtig, von welcher Seite man den Helden beguckt. Ein Kriegsheld ist ja immer dann ein Kriegsheld, wenn er von der Seite der Kriegsführer betrachtet wird und nicht von der, die quasi den Krieg verlieren. Dann ist es wieder also das ist ja alles immer so eine Perspektivsache. Ne?
Nun leben Demokratien von Wahlen, davon Mehrheiten zu organisieren, Kompromisse zu schmieden. Es ist ein mühsames, nicht sonderlich glamouröses Geschäft. Aber Ihr Held, Ihre Heldin ist ja schon eher sowas Glamouröses. Ist ja nicht gewählt und begibt sich vielleicht auch nicht immer in diese kleinen Verhandlungen, die notwendig sind, um dann am Ende einen Kompromiss zu erzielen.
Ich denke, dass es in der Demokratie eigentlich zwei Arten von Helden gibt. Das geht ein bisschen auf das zurück, was Frau Hensel am Anfang gesagt hat, zu diesen verschiedenen Typen, dem freien Geist und so weiter. Also einmal gibt es, glaube ich, eher so Helden der Übererfüllung. Die können durchaus ein Amt haben, wie diese Bürgermeisterin. Die legen sich ins Zeug, die tun viel mehr, als man tun müsste und nehmen damit persönliche Nachteile in Kauf, die zum Teil sehr gravierend sind, bis hin dazu, dass sie in Todesgefahr schweben. Es gibt auch Politiker, die umgebracht worden sind in Deutschland.
Walter Lübcke zum Beispiel. Ja.
Das heißt, das sind tatsächlich Helden, die fast sozusagen im Establishment sind, aber in einer Weise sich einsetzen für diese Demokratie, die unseren Respekt verdient. Und dann gibt es, und das ist in der Geschichte der Demokratie auch ein Motiv, das sich durchzieht, so nicht nur die Helden der Übererfüllung, sondern auch das, was man vielleicht Helden der Überwindung nennen kann oder des Wandels. Das heißt, Demokratien sind ja nicht so eine Art Fertigbaukasten, so eine Art statisches System, sondern sie sind sehr dynamisch. Sie stehen immer vor Verwandlungen und in der Geschichte der Demokratie hat es bei der Bürgerrechtsbewegung, bei der Frauenbewegung, bei allen möglichen Bewegungen immer wieder Situationen gegeben, wo die Demokratie mit den ganzen Kompromissen, die Sie angesprochen haben, einfach nicht weitergekommen ist. Und dann gab es eine Erfindung aus der Mitte der Demokratie heraus im 19. Jahrhundert, den zivilen Ungehorsam. Und die Träger des zivilen Ungehorsams sind ins Gefängnis gegangen, sie haben sich gegen den Staat aufgelehnt und sie haben die Demokratie dadurch verwandelt. Ähnliches gab es in der Frauenbewegung, wo eine lange Reihe von Frauenrechtlerinnen im 19. Jahrhundert auch umgebracht worden sind, die aber natürlich sich für Dinge eingesetzt haben, die eigentlich im Geiste der Demokratie sind, wo aber die Systeme einfach stur waren und starr waren. Und das Gleiche, Sie können sich die Geschichten weiter selbst erzählen zu den Emanzipationsbewegungen jüngerer Tage. Das heißt also, da gibt es dann eben in der Demokratie neben dem Kompromiss, den Sie angesprochen haben, noch sowas wie eine Dynamik, die sich nicht in den Prozeduren erschöpft.
Frau Hensel, sehen Sie, wenn ich die jetzt mal nicht Heldinnen und Helden nenne, sondern außergewöhnliche Persönlichkeiten, sehen Sie die jetzt gerade, die sich für die Rettung, Verteidigung, Belebung der Demokratie stark machen?
Das ist, muss ich lange drüber nachdenken. Es gibt sicher, ich kann jetzt keine Namen, also es fällt mir jetzt keiner sofort ein, wo ich sage, den nenne ich jetzt mal oder die nenne ich jetzt mal, aber Herr Thome weiß es vielleicht. Also es gibt aber sicher viele Leute, die sich in ihren Gedanken, in dem, wie sie denken, wie sie sprechen, auch in meinem Bekanntenkreis, natürlich immer einsetzen, diese brüchig werdende Demokratie zu bewahren. Also, aber ich kann jetzt nicht Namen nennen, aber.
Haben Sie Namen? In Ihrem Buch nennen Sie stimmt. Greta Thunberg, Carola Rakete, die Kapitänin eines Rettungsschiffes. Das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Haben Sie aktuelle Namen für Heldinnen und Helden der Demokratie?
Also ich teile auch den Eindruck, dass es jetzt nicht so ist, dass wir in unserer Gesellschaft so eine Art Heldentum auf Lebenszeit verleihen, sondern wir sind eher damit beschäftigt, Leute ganz schnell auf irgendeinen Sockel zu hieven und dann damit vielleicht mediale Aufmerksamkeit und Geld zu generieren und dann nochmal noch mehr mediale Aufmerksamkeit und Geld damit zu generieren, dass man sie vom Sockel stößt. Das funktioniert in anderen Bereichen beim Sport mit Boris Becker und so weiter wunderbar, wobei der jetzt für mich nicht in die Heldenkategorie fallen würde. Aber dieses Grundmotiv des Rauf und Runter, des Fahrstuhleffekts von herausgehobenen Personen, das ist Fakt. Nun, wenn wir jetzt in den politischen Bereich gucken, dann denke ich, dass die Klimabewegung, die Sie angesprochen haben, durchaus ein heikles und interessantes Thema ist. Denn ganz klar ist, dass wir hier an so einem Knackspunkt uns befinden, wo Prozeduren in der Demokratie, Kompromisse und so weiter ausgehandelt werden, dass gleichzeitig aber die Dimension des Problems so gewaltig ist, dass man dauernd das Gefühl hat, das reicht nicht. Und an dieser Art von Reibung, die da entsteht, entstehen Bewegungen, soziale Bewegungen. Und ich denke, dass Greta Thunberg so eine Projektionsfläche war und dass es auch eine interessante Lehre gibt für die Theorie von sozialen Bewegungen, dass manche von denen ziemlich heldenfrei funktionieren. Ich finde ein super interessantes Beispiel zum Beispiel die DDR-Bürgerrechtsbewegung in dem Punkt, wo die herausgehobenen Persönlichkeiten vielleicht gar nicht so wichtig waren. Es gibt andere Bewegungen, wie jetzt meinetwegen Fridays for Future, wo offensichtlich Greta Thunberg so eine Art Identifikationsfigur sein musste. Und ich hoffe, dass die letzte Generation dann Figuren generiert oder vielleicht nicht die letzte Generation, aber irgendeine Art von Klimabewegung, die dann eben uns auch verdeutlicht, auch durch persönliches Charisma, das nicht zu verachten ist aus meiner Sicht, dass da was passieren muss. Ich sehe das jetzt bei der letzten Generation, bei den Exponenten nicht. Aber ich fand diese besondere Art von Dynamik, die bei Greta Thunberg an sie gekoppelt war, fand ich doch irgendwie bemerkenswert und politisch interessant, wichtig.
Ich glaube, das ist noch ein weiter Weg mit der Arbeit dieser Greta Thunberg, aber auch Klimabewegung, dass sie diese Höhe erreichen, dass ihnen ein großer Teil der Bevölkerung wirklich, ich sag mal, in Anführungsstrichen aufsieht und nicht, wie ich den Eindruck habe, dass sie viel mehr Gegner haben, als es eigentlich noch nicht geschafft haben, als Held oder als Heldinnen, eine größere Menge von Leuten für sich wirklich so zu gewinnen, dass die Themen, die ja nun weltwichtig sind und angesprochen werden, dass die endlich mal vorankommen. Aber da ist wirklich schon ein Missverhältnis drin. Ich hätte es auch gerne, wenn jemand mit Charisma jetzt die Sache mal in die Hand nehmen würde und die Leute mitnehmen würde und nicht abstoßen würde, die meisten.
Sie meinen, dass es keine unbestrittenen oder vielleicht auch von einer Mehrheit, für eine Mehrheit zustimmungsfähigen Helden gibt, sondern dass Menschen wie Greta Thunberg stark polarisieren.
Ja, Helden sind ja immer was Kollektives. Ne? Also ja. sie werden von einem Kollektiv gemacht und wirken ja auch wieder auf ein Kollektiv. Das sind ja nie alle, um Gottes Willen. Es gibt ja nicht einen Helden für alle. Das ist ja undenkbar. Ich weiß nicht, ob gab es das jemals oder für viele.
Ja, für viele wahrscheinlich schon.
Doch, klar, gab es die.
Um nochmal auf den Zustand der Demokratie zu kommen. Es gibt ja den berühmten Satz, dass die Demokratie nicht daran stirbt, dass sie von zu vielen bekämpft wird, sondern dass es zu wenige Demokratinnen und Demokraten gibt. Also wären nicht wichtiger als herausgehobene Persönlichkeiten, ja, Demokratinnen und Demokraten, die sich dafür einsetzen, die es nicht für selbstverständlich halten, dass wir in dieser Staatsform leben?
Also ich würde das überhaupt nicht gegeneinander ausspielen wollen. Es wäre natürlich total widersprüchlich, wenn man sagen würde, okay, wir suchen uns jetzt eine Person und die verteidigt jetzt die Demokratie und die anderen machen nichts. Ich meine, das wäre ja keine Demokratie mehr. Umgekehrt kann man natürlich sagen, ja, Demokratie ist in erster Linie Sache eines Kollektivs, weil das Demokratie heißt ja Herrschaft des Volkes. Also sollten gar nicht einzelne herausgehobene Persönlichkeiten in Erwägung gezogen werden oder beachtet werden. Das halte ich für politisch und auch historisch naiv, weil es eben ganz häufig so war und auch in der Gegenwart immer wieder so ist, dass in solchen Prozessen es hilfreich sein kann, wenn es ein Zusammenspiel gibt zwischen Leuten, die irgendwie nicht so richtig wissen, was sie machen sollen, die sich vielleicht auch mal einen Ruck geben, aber auch gerne mal wieder zurücktreten ins Glied, und Leuten, die vielleicht irgendwie in den anderen den Funken auslösen im Hinterkopf, hey, da geht vielleicht doch noch ein nächstes Level. Und das heißt, ich würde eher von so einem Zusammenspiel sprechen, was zwischen solchen herausgehobenen Figuren und den Demokraten stattfindet. Und diese herausgehobenen Figuren sollten natürlich keine Autokraten sein. Das wäre ein Widerspruch in sich. Die große Frage ist eben, ob man jetzt sich damit begnügt zu sagen, okay, den Heldendiskurs überlassen wir Putin oder wem auch immer. Und das ist von vornherein des Teufels und das ist alles irgendwie autokratisch und mit Misstrauen zu betrachten. Oder ob wir sagen, nein, wir geben den nicht kampflos preis. Wir richten uns nicht in irgendeiner postheroischen Wohlfühlzone und Komfortzone ein, sondern wir gönnen dem Putin das Monopol in Sachen Heldentum nicht.
Aber Sie haben ja jetzt keinen Politiker, keine Politikerin genannt, jedenfalls nicht auf Bundesebene, sondern die Beispiele waren ja die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Es ist ja bekanntermaßen auch so, dass da schwer überhaupt noch Leute zu finden sind, die auf der Ebene kandidieren. Aber was ist auf der Bundesebene? Also wer soll da Putin, Trump, wenn er wieder Präsident wird, was entgegensetzen? Das kann ja jetzt nicht die Bürgermeisterin aus Bayern sein. Das müsste ja jemand aus der Bundespolitik sein.
Wenn wir jetzt in eine Zeitreise gehen und 10 Jahre, 15 Jahre zurückgehen, dann können wir uns, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr es genau war, erinnern daran, dass ein Mann in Berlin am Großen Stern eine Rede gehalten hat, der gar kein Deutscher war und wo, ich weiß nicht, 200.000 Leute gekommen sind, und der hieß Barack Obama. Also das ist nicht so, dass wir jetzt unseren Zeithorizont zu sehr einschnüren sollten und denken, okay, jetzt gibt's gerade nur Scholz und Merz und sind kein Heldenmaterial sozusagen. Also ist das Thema durch. Das wäre, glaube ich, zu kurzfristig gedacht. Und ich hätte auch gerne mehr Beispiele. Aber wenn wir, wie gesagt, ein paar Jahre in der Zeit wandern, dann kommen wir auf solche Figuren, die interessanterweise dann eben nicht sich selbst so aus dem in den Himmel über den grünen Klee gelobt haben wie Trump, sondern die das Wort wir mehr geliebt haben als das Wort ich. Und das ist bei Obama ja bekanntlich. We are the ones, you are the ones, we are the ones we have been waiting for und so weiter, der Fall.
Ich glaube, wenn ich da gleich nochmal einhaken darf, klar, das ist ein gutes Beispiel, Obama. Ich denke schon, dass sehr viele Menschen unserer Bevölkerung wieder Lust haben, Bock haben, sage ich mal, auf eine Figur, wie Obama, jetzt egal, was im Hintergrund dann noch weitergespielt. Denn dieser Auftritt von ihm in Berlin und die Massen, die da gekommen sind, haben ja eigentlich etwas gezeigt, was unsere Regierung gefehlt hat. Nämlich eine Persönlichkeit, die so auftritt, so spricht und vielleicht auch so aussieht. Dass man sagen kann, solche Helden brauchen wir oder wollen wir. Ich glaube, wirklich das Gefühl, jemanden zu haben, der da oben steht und mit ihnen spricht, Das ist trotzdem vorhanden, heutzutage, auch noch. Also nicht jemanden wie Putin, sondern einen anderen.
Nun zeigen ja Studien, am bekanntesten ist sicher die Mitte-Studie, die vor ein paar Wochen veröffentlicht worden ist, dass es die Sehnsucht nach dem, heißt ja dann meistens nach dem starken Mann gibt, bei einer nennenswerten Zahl von Befragten, und zwar bei einer steigenden Zahl von Befragten. Wie lässt sich unterscheiden, wer ist ein guter, starker Mann oder eine gute, starke Frau, in dem Sinne ein Held, wie Sie es gerade beschrieben haben, und wer ist eben dann der autoritäre, ja, Vollstrecker eines imaginierten Volkswillens, den Sie ja beide nicht meinen? Also wer bewertet, was gut ist und was nicht gut ist, wenn es nicht die Mehrheit ist in der Demokratie?
Das ist eine sehr schwierige Frage, die kurioserweise einfach zu beantworten ist, glaube ich jedenfalls. Der eine Teil der Antwort ist, na gut, ob der starke Mann jetzt ein guter oder ein schlechter ist, da gelten dieselben moralischen Maßstäbe wie beim schwachen Mann, oder bei der starken Frau oder bei der schwachen Frau. Also das ist dann die Moral der Demokratie, die von all diesen Menschen erwartet wird, egal ob sie herausgehoben sind oder nicht. Das ist der erste Teil der Antwort. Der zweite Teil der Antwort ist, ich glaube, man muss dann so eine Art Bewegungsstudie treiben und schauen, wie verhält sich diese herausgehobene Figur eigentlich zum Rest. Und das Erkennungsmerkmal einer demokratiekompatiblen herausgehobenen Figur ist, dass die eher ermutigend agiert gegenüber den anderen Menschen, während die andere Figur entmutigend agiert. Also das heißt, die baut diese andere Figur, reißt die Kluft auf zwischen ihr oder ihm, dem starken Mann, den Sie angesprochen haben, der dann von sich behauptet, ich bin der Einzige, der die Sachen regeln kann, und ihr seid meine Gefolgsleute, ihr seid meine Untertanen, ihr seid von mir abhängig. Das ist dann die Entmutigung. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich klares Kriterium, an dem man dann auch autokratische Herrscher von meinetwegen jemandem wie Obama unterscheiden kann.
Also Verzicht aufs Feindbild zum Beispiel.
Ja, aber vor allen Dingen auch durch diese soziale Dynamik, was für ein Signal sendet man eigentlich aus gegenüber den anderen Leuten? Sendet man das Signal aus, hey, ich mache da jetzt was, wollt ihr nicht mitmachen? Kommt, gebt euch mal einen Ruck. Oder setzt man das Signal aus, ich mache da jetzt was, ihr seid sowieso zu doof oder zu schwach dafür, wartet mal, bis ich die Sache geregelt habe.
Oder er sagt, ich mache was für euch, ihr braucht das gar nicht mitmachen. Also ich glaube, Demokratie ist anstrengend. Ne? Ja. Also und die Anstrengung besteht ja darin, dass ich unter anderem, dass ich selber mitmache, mitentscheide, mitmache, mitwähle, mitdenke in diesem Staat. Und das strengt an. Und wenn aber jemand kommt und sagt, hey Leute, ich weiß, wie es lang geht. Ich zeige euch den Weg. Braucht aber gar nicht viel machen. Ihr braucht mir nur folgen. Das hatten wir ja auch schon in der Geschichte. Wir dürfen ja nicht davon ausgehen, glaube ich, dass ein Großteil der Bevölkerung wirklich bereit ist, mit all ihrer Kraft und ihrem Engagement jetzt fleißig jeden Tag die Demokratie mitzugestalten. Sondern dass der bequeme Weg oder eine einfache Formel gesagt zu bekommen für ein komplexes Thema, das ist ja alles, ich rede jetzt von einer Gruppe, die bestimmt nicht hier sitzt, aber ich kenne die Leute wirklich sehr gut, dass das ein großer Wunsch ist. Also wenn meine alte Mutter, die jetzt nicht mehr lebt, mit ihrer betreuten Wohngruppe gesagt hat, wir brauchen wieder einen Führer, dann meinten die das so. Die meinten nicht Hitler, sondern die meinten, wir brauchen wieder einen, der uns führt. Da dürfen wir nicht vergessen, dass das eben auch da ist. Ne?
Ja, wenn ich einen Satz dazu sagen darf. Ich meine das Wort Führer im Deutschen, das ist natürlich nochmal Held hoch 7 an Problematik.
So ist es.
Man kann das Wort im Deutschen nicht gebrauchen und da hört es bei mir auch auf.
Wird aber gebraucht.
Das würde ich auch nicht. Ich würde kein Buch schreiben, warum Demokratien Führer brauchen. Nee. Da würde mir das Blut in den Adern erstarren. Aber es ist natürlich kurios, was dann für Effekte eintreten, nämlich dass dann in der Wirtschaft nur noch von Leadership die Rede ist, weil Führung darf man vielleicht auch noch gerade so sagen, aber Führer, selbst in der Kombination Wirtschaftsführer, ist eigentlich schon kontaminiert. Und gleichzeitig gibt es aber den Bergführer, da hat man dann nichts dagegen. Also das heißt, es gibt eigentlich sozusagen die Funktion, wie Sie das umrissen haben. Die Funktion gibt's und die wird auch irgendwie gewünscht. Bloß das Wort ist halt in dem Fall wirklich ziemlich kaputt.
Ja, aber es wird halt gebraucht. Und das ist nicht von mir, aber es wird gebraucht. Hm.
Sie haben beide Obama genannt. Sie nennen ihn Helden. Sie meinen das Wort, aber haben ihn beide ja positiv bewertet. Aber nach Obama folgte Donald Trump.
Ja.
Also was hat dann die Lichtgestalt an demokratischer Ermutigung gebracht?
Gut, es gibt natürlich die verbreitete Lesart, dass Trump die Rache der Weißen an dem Erfolg Obamas gewesen sei und dass sein Wahlsieg eine klassische Umkehr war, die eben als Gegenreaktion interpretiert werden kann. Dass der Erfolg von Trump jetzt aber dazu dienen soll, Obama irgendwie als Versager hinzustellen, das würde mir jetzt zu weit gehen.
Das war nur eine Frage, das habe ich ja nicht behauptet.
Also Trump hat ja mal über seinen ewigen Rivalen in der Republikanischen Partei, John McCain, gesagt, der ja in Vietnam verhaftet worden ist, Kriegsgefangener war, Entschuldigung, und jahrelang da geschmort hat und sich nicht hat freikaufen lassen, obwohl sein Vater Oberbefehlshaber war und so weiter. Der sei für ihn kein Held, der hätte sich mal nicht gefangen nehmen lassen. Ich mag keine Verlierer. I don't like losers. Das heißt also, das, was immer man von McCain halten mag, die Idee, dass man Helden daran messen sollte, dass sie hinterher auch sozusagen utilitaristisch eine Erfolgsbilanz vorzuweisen haben, die scheint mir in die Irre zu führen. Denn es gibt eben auch Helden, die versuchen, jemanden zu retten und dabei draufgehen und es klappt nicht. Oder es gibt im Zweiten Weltkrieg viele, viele Resistancekämpfer, die ihr Leben gelassen haben und die sich gewünscht hätten, dass der Sturz des Regimes früher stattfindet. Oder es gibt Stauffenberg mit seinem gescheiterten Attentat. Also das heißt, wie man Obama jetzt bewertet, sollte man, glaube ich, nicht von der Frage abhängig machen, ob er indirekt an Trumps Wahlsieg schuld ist.
Ja, es ging mir auch nicht um eine Bewertung von Obama, sondern eher so um zum Beispiel um die Frage, ob nicht auch jemand, der rhetorisch so begabt ist, der eben Menschen so begeistern kann, in einer gewissen Weise dann hilflos ist, wenn wie bei Trump gelogen wird, Fake News verbreitet werden oder wie er es nennt, alternative Fakten. Und wenn es auch völlig egal ist, ob aufgezeigt wird, dass das Lügen sind. Vielleicht sind diese Kriterien jemand, der begeistern kann, jemand, der für das Gute steht. Vielleicht sind die nicht mehr zeitgemäß angesichts eines, sag mal, Informationskriegs oder Desinformationskriegs, der geführt wird und der eben Demokratien, wie wir sehen, destabilisieren kann.
Aber was bleibt dann? Wenn man nicht mehr begeistern darf, soll man dann Faktenhuber bleiben?
Ich frage Sie, Sie haben es. Ich weiß nicht, ich sehe nur, dass das sozusagen das Kriterium, sagen wir mal, der Wahrheit oder zumindest, dass man noch denkt, es ist schlimm, wenn jemand lügt und der Lüge überführt wird. Wenn das nicht mehr zählt, dann ist das ja für die Demokratie bedrohlich. Nicht nur in den USA, das erleben wir ja in Deutschland auch. Wenn es einfach egal ist, ob eine Behauptung stimmt oder nicht, dann entzieht das ja einer gewissen Form der demokratischen Kommunikation den Boden.
Das kommt mir immer vor wie so verbockte Kinder, die einfach sagen, jetzt glaube ich den Lügen. Und das ist jetzt, egal was das ist, ich prüfe das auch nicht nach. Ich bin auch, ich sage das jetzt so, weil das andere sagen. Und so kommt mir das vor. Also das, ich kann das sonst gar nicht anders erklären, weil mich das rätselhaft ist, wie das mit dem Trump passieren kann. Also auch Leute aus den USA, die ich kenne, die stehen davor und sagen, man glaubt es nicht. Also ich kann das gar nicht so erklären, außer mit so einem verbockten Verhalten.
Ich glaube, es würde bedeuten, das Kind mit dem Bade auszuschütten, wenn man jetzt sagen würde, dass Emotionen, und dazu gehört ja die Begeisterung, aus der Politik verschwinden müssten, damit man irgendwie so eine Art Immunisierung gegen Trump und Co. Hinkriegen würde. Ich glaube eher, dass das da wieder so ähnlich zugehen sollte, wie eben nach meiner Ansicht mit dem Heldenbegriff, dass man natürlich an den Emotionen und an der Begeisterungsfähigkeit in der Politik auch im Sinne einer demokratischen Tugend festhalten sollte. Was wäre Demokratie gewesen in der Vergangenheit ohne die Begeisterungsfähigkeit? Es gibt ja auch sowas wie die Begeisterung für das Gute und die Begeisterung für die Wahrheit. In dem Sinne muss man jetzt nicht irgendwie eben zum Bürokraten werden. Selbst der große Bürokratiefreund Max Weber hat dann noch den Charismatiker daneben auch für wichtig gehalten. Also das heißt, es gibt, glaube ich, eine Mischung aus Sachlichkeit und Begeisterung, die in der Demokratie auch eine gute Tradition hat.
Man muss aber natürlich auch immer ein bisschen aufpassen, wenn die Begeisterung dann über große Wellen schlägt, kann das auch schon wieder gefährlich sein. Also so eine allgemeine Begeisterung, wenn Leute reden, das ist, also ich bin da immer skeptisch und immer vorsichtig. Auch bei Obama war ich immer übrigens sehr distanziert und vorsichtig, was die Menge
beim Betrachten dieses Auftrittes, aber das liegt vielleicht an meiner Natur, dass ich immer erstmal skeptisch bin.
Zur Schlussrunde, weil Sie es beide in Ihren Texten erwähnen, Sie in Ihrem Buch und Sie in Ihrem politischen Feuilleton, möchte ich noch zu sprechen kommen auf Galileo Galilei, also auf das Drama von Brecht und auf diese berühmte Szene. Der Schüler sagt, nachdem die Glocke erklingt und Galilei wieder rufen hat, sagt der Schüler, unglücklich das Land, das keine Helden hat. Und Galilei sagt dann, unglücklich das Land, das Helden nötig hat. Wie ist es denn nun? Wer hat recht?
Interessant ist, dass ganz oft, vor allen Dingen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Leute wie Helmut Schmidt und Jürgen Habermas und so, dann zitiert haben, ja, Brecht hat ja schon gesagt, unglücklich das Land, das Helden nötig hat. Der Witz ist, es sagt Galilei. Und jetzt sollte man vielleicht doch mal noch sich einen Moment gönnen und sich fragen, was hat Brecht eigentlich gemeint? Brecht hat nicht gemeint, dass Galilei recht hat. Mhm. Brecht hat in seinem Tagebuch und nach der Uraufführung geschimpft wie ein Rohrspatz, dass dieser Galilei so ein Sympathieträger ist und das Publikum auf seine Seite zieht. Die Figur, die er geschaffen hat. Und er hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt und wollte eigentlich Galilei als Verräter des Volkes hinstellen. Mhm. Also er meinte gar nicht, dass das Land keine Helden nötig hat, Brecht. Und ich meine das auch nicht. Aber alle in Deutschland zitieren Brecht mit dem Satz, unglücklich, Brecht hat ja gesagt, unglücklich das Land, das Helden nötig hat.
Ja, Sie haben den Satz auch zitiert,
ja, zustimmen. Und ich gebe zu, es ist mir dieser Fehler auch unterlaufen. Das habe ich erst bei Herrn Thome gelernt, dass das nicht, also ja, ist einmal eine Ungenauigkeit gewesen. Gut, aber ich vielleicht.
Aber Sie sind in sehr guter Gesellschaft insofern.
Ja, das hat ja, ist ja kein Qualitätsmerkmal. Das
ja gut.
Ja, und wichtig ist ja auch nicht, was Brecht gemeint hat, sondern was Sie meinen. Also Sie sind ja der Ansicht, unglücklich das Land, das Helden nötig hat. Das ist ja Ihre Meinung.
Ja, bin ich auch. Und das hat nämlich vielleicht doch was mit Brecht zu tun, aber das ist ein bisschen spekulativ, weil natürlich das. Also warum hat der Galilei war der Sympathieträger? Das war ja in der DDR, in der Anfangszeit der DDR. Und da hatten die Leute alle die Nase voll von diesem ganzen Klar. Heldentum. Und jetzt kommt einer und sagt, wir brauchen gar keine Helden. Die DDR-Regierung, also natürlich sowjetisch beeinflusst, hat ja versucht, wieder Helden aufzubauen. Hat also eine ganze Liste von Helden und auf Sockel gehoben. Keiner wollte mit denen was anfangen. Also wirklich, das hat nicht funktioniert in DDR-Zeiten mit den Helden, die sie einen vorgesetzt haben. Also weder mit Thälmann noch mit Rosa Luxemburg und so. Also bei wenigen zumindest so. Und jetzt kommt in diese Situation dieser Spruch von dem Galilei. Doch logisch. Und das hat Brecht vielleicht nicht, oder es war eine idealistische Vorstellung zu sagen, den sozialistischen Helden wird es, denn das meint er, wird es geben, der sozusagen die ganze Sache regelt jetzt. Also ist meine Interpretation.
Ich finde das völlig richtig. Mir leuchtet das total ein. Historisch konnte man nach 45 nur abfahren auf diesen Satz, unglücklich das Land, das Helden nötig hat, weil man in jeder Zeitung vorher die Anzeigen gesehen hat, sie starben den Heldentod und man konnte es nicht mehr hören. Vielleicht müssen wir da eine Erholungspause den Deutschen gönnen. Ja. Ja? Also auch eine Enttäuschung im wahrsten Sinne des Wortes und eine Ernüchterung. Aber eben... Ich glaube, dass man vielleicht daran erinnern sollte, dass Brecht dem Ganzen noch einen anderen Dreh geben wollte.
Ja, wie am Schluss jeder Diskussion, jeder Streitkultursendung, da geht es immer auch so ein bisschen um so einen pädagogischen Effekt. Fragen wir, was der eine vom anderen oder die eine vom anderen gelernt hat. Frau Hensel, Sie sagen ja, Eifer des Dafür- oder des Dagegenseins, haben Sie in einem politischen Feuilleton gesagt, das sei Ihnen immer schon verdächtig gewesen. Sind Sie noch so eifrig gegen Helden, wie Sie es am Anfang waren, wo Sie es ja gar nicht eifernd vorgetragen haben?
Nein, das ist ja eine ganz verkürzte Fassung gewesen, eine pointierte Glosse. Das ist ja was anderes, als wenn man jetzt darüber redet und das Ganze differenzierter sieht. Ich bin nach wie vor, der Begriff Held kommt mir nach wie vor schwer über den Mund, aber... Was ich eben auch gelernt habe in der Vorbereitung dieser Veranstaltung, im Lesen des Buches von Herrn Thome und überhaupt mit Gesprächen. Ich habe auch ganz viele empirische Forschung plötzlich betrieben in den letzten Tagen, auch bei mir an der Hochschule. Und das war so interessant, wie die Meinungen, wie die Spontanreaktion auf den Begriff des Helden stattfinden. Also da habe ich viel gelernt. Also
was war das zum Beispiel?
Ich habe in meiner Hochschule jetzt in den letzten 2 Tagen immer die Frage gestellt, Studenten, aber auch meinen Kollegen, nicht allen, aber vielen.
haben wir Helden nötig? Also diese Frage, die dieser Abend ist. Und je jünger die Befragten waren, desto mehr haben sie gesagt, ja, wäre gut, wenn wir wieder sowas hätten. Und je mehr es mein Alter ging, also nicht mehr so jung, desto reservierter und richtig ablehnend waren sie überhaupt. Und das Schönste war, das ist jetzt sozusagen das Aperçu in der Sache, ich habe unseren Fecht- und Trainer, der aussieht auch wie Herkules und alles, der also quasi den Studenten beibringt, wie man mit der Waffe umgeht auf der Bühne. Den habe ich gefragt und der war, der am lautesten geschrien hat, nein, Helden auf gar keinen Fall.
Herr Thome, was hat Ihnen am meisten zu denken gegeben von dem, was Frau Hensel gesagt hat?
Ja, ich fand sehr spannend, dass man, wenn man über Helden sprechen will, dass man dann, so wie Frau Hensel das auch mehrfach gemacht hat, immer auch über die anderen reden sollte, die drumherum sind. Und dass die Frage, was wir vom Helden halten, sehr stark von unseren historischen, politischen Hintergründen abhängt. Eben, dass es, und das heißt eben, wir haben die Macht sozusagen, Helden zu küren. Helden können sich nicht selber küren. Und wenn es dann in der Bürgerrechtsbewegung der DDR, in der frühen Geschichte der DDR oder in verschiedenen Generationen, wie Sie das gerade ausgeführt haben, so eine Art unterschiedlich fruchtbares Umfeld gibt für die Bereitschaft zum Heldentum, dann finde ich, ist das ein extrem wichtiger Punkt.
Ja, und es kennt auch nicht jeder von uns einen Fechttrainer mit so viel Heldenerfahrung und auch negativer Heldenerfahrung. Ja, damit sind wir am Ende des philharmonischen Diskurses. Ich danke Ihnen beiden auf dem Podium. Ich danke Kerstin Hensel. Ich danke Dieter Thome. Ihnen danke ich fürs heldenhafte Zuhören und kommen Sie gut nach Hause.
Das war eine Streitkultur extra, diesmal der philharmonische Diskurs aus dem Foyer der Berliner Philharmonie vom 11. Oktober 2023. Ich bin Christiane Florin, danke fürs Zuhören und danke fürs innere Mitstreiten.